Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Mein Name ist Marcel Joppa und wir schreiben heute den 16. Dezember.
Vor einem großen Freudenfest man sich gern noch zappeln lässt. Das steigert die Freude vehement, drum kommt vor Weihnacht der Advent. Mancher zählt Enthaltsamkeit zu überholten Dingen. Für den kann dann auch die Weihnachtszeit nicht allzu viel mehr bringen.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Schön hat er das gesagt. Und der Countdown zum Weihnachtsfest läuft fleißig weiter. Bis es soweit ist, steht die Welt aber nicht still, zumindest in politischer Hinsicht. In Deutschland etwa zankt sich die Bundesregierung weiter in Richtung Jahresende. Auf der Agenda steht dabei auch immer wieder die sogenannte Wärmewende. Noch im vergangenen Jahr wurde das grüne Heizungsgesetz vom späteren Bundeskanzler Friedrich Merz beschimpft. Jetzt heißt es eher weiter so. Was bedeutet das also für den deutschen Gebäudesektor und nicht zuletzt auch für das Portemonnaie der Bürger? Darüber spreche ich gleich mit dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Brändlein, Landesvorsitzender des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbands. Das Jahr 2026 wird in jedem Fall auch weitere politische Veränderungen bringen, auch für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Parteigründerin hat sich von der Spitze zurückgezogen, es folgt eine Namensänderung und viele wichtige Landtagswahlen. Wie die Neuausrichtung nun genau aussieht und mit welchem Personal das alles klappen soll, das frage ich in dieser Sendung den Politikwissenschaftler Michael Lüders, stellvertretender Bundesvorsitzender des BSW. Einen politischen Richtungswechsel hat es bereits kurz vor Weihnachten in Chile gegeben. Der rechtskonservative Politiker José Antonio Kast hat dort am Sonntag sehr deutlich die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Er ist pro-Trump, migrationskritisch und ein Albtraum für den Westen Europas. Welche internationalen Auswirkungen seine Wahl haben wird, das erklärt uns gleich unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer. In einem Kommentar von Cora Stephan blicken wir dann schließlich noch einmal auf Deutschland, den drohenden Wehrdienst und die sogenannte Kriegstüchtigkeit. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das sogenannte Heizungsgesetz sorgt in Deutschland für große Kontroversen. Eingeführt wurde es Anfang 2024 auf Initiative des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Kritik gab es damals auch seitens der CDU. Eine Abschaffung konnte Bundeskanzler Friedrich Merz bislang aber noch nicht erwirken. Wie geht es nun also weiter im Gebäudesektor? Und was wird das eigentlich alles kosten? Das bespreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Brändlein, Landesvorsitzender des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbands. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Brändlein, Union und SPD hatten das Heizungsgesetz jüngst bei ihrem Koalitionstreffen auf die Tagesordnung gesetzt. Die Medienberichte danach waren widersprüchlich. Was gilt denn nun mit Stand Dezember 2025?
Man kann eigentlich mit Sicherheit nur sagen, dass man mit Sicherheit noch gar nichts weiß. Denn es gibt keinerlei Eckpunkte, es gibt nur den Etikettenwechsel, dass man also das Gesetz umbenennt von Gebäudeenergiegesetz in Gebäudemodernisierungsgesetz. Aber was dann da endlich drinsteht, soll nach meinen Informationen erst im Januar vorliegen. Also momentan habe ich keinerlei belastbaren Informationen, was man nun ändern will und in welcher Tragweite.
Es gilt also noch das, was Anfang 2024 eingeführt wurde. Vielleicht können Sie unseren Hörern noch einmal ganz kurz erklären, was das genau heißt.
Es gibt ein paar Knackpunkte, die man wissen muss. Nominell gibt es eine Technologieoffenheit, aber am Ende des Tages ist die Wärmepumpe das allein selig machende Instrument. Nur wenn man das einbaut und die entsprechenden Vorgaben des Gesetzes berücksichtigt, kann man entsprechende Förderungen bekommen. Und als Vermieter auch ganz wichtig, kann man Kosten auch überhaupt auf Mieter umlegen. Das Schöne an diesen Gesetzen ist ja, sie kosten unheimlich viel Geld. Man will es aber den Leuten nicht sagen. Und dann macht man auf der anderen Seite so bestimmte Kniffe, damit zumindest die Mieter nicht so stark die Auswirkungen spüren. Es kommt also damit großes Konfliktpotenzial in die Mietverhältnisse hinein, auch hohe Kosten, gerade wenn Sie Altbauten sehen, die ja auf fossile Heizung ausgelegt sind und die auch keine Dämmmaßnahmen in dem Umfang haben, die erforderlich sind, um Wärmepumpen generierte Heizsysteme überhaupt zu machen. Das heißt, man braucht nicht nur die Wärmepumpe, man braucht Dämmungen von Böden, Fenster, Dächern und so weiter. Da sind Sie schnell im 6-7-stelligen Bereich. Das rechnet sich dann vor allem auch für die Vermieter kaum, weil die es nicht umgelegt bekommen. Für die Mieter ist es das Problem, dass sie trotzdem höhere Kosten haben werden. Und ich sehe nicht, wie das gelöst werden kann, es sei denn, man kann die strikten Vorgaben des Paragraphen 71 des GEG abschaffen und durch neue technologieoffene Vorgaben ersetzen.
Friedrich Merz, der hatte noch im Wahlkampf gesagt, er wolle das Gesetz ja eigentlich wieder abschaffen. Jetzt ist zumindest bislang von Lockerungen die Rede und sogar von Vorteilen für Immobilienbesitzer. Sie sagen, welche das genau sind, ist eigentlich noch gar nicht klar.
Genauso ist es. Denn im Zuge der Einführung des Habeck'schen Gesetzes wurden ja auch die Regelungen, wie man Heizkosten, Modernisierungen auf Mieter umlegen kann, stärker eingeschränkt. Ein kleines Beispiel: Auf dem Lande ist es oftmals so, dass sie Mieterhöhungen nur dann machen können, wenn sie drei Vergleichswohnungen haben. Die findet man nicht. Das heißt, viele Vermieter gehen her und sagen, wir vereinbaren eine Indexmiete nach dem statistischen Lebenshaltungskostenindex oder eine Staffelmiete. Bei der Indexmiete war es früher so, wenn Sie vom Gesetz wegen verpflichtet sind, was zu ändern, dürfen Sie trotzdem Modernisierungskosten umlegen. Das gilt jetzt nicht mehr, wenn der Gesetzgeber sagt, mit dem Heizungsgesetz, ihr müsst modernisieren, kann man es nicht mehr umlegen. Und das sind lauter solche Sachen, die Leute ins Markt treffen, weil sie oftmals nicht die finanziellen Mittel haben, um das alleine zu stemmen.
Herzstück des Heizungsgesetzes ist die Wärmepumpe. Alle sollen die nach dem Willen der Politik einbauen. Ist denn in Deutschland überhaupt genügend gesicherte elektrische Leistung dafür da? Gibt es offizielle Berechnungen dazu, die einer kritischen Überprüfung standhalten?
Nach meinem Dafürhalten nein. Denn zum einen haben wir nicht die notwendige Grundlastkapazität nach dem Abschalten der Kernkraftwerke und dem Rückbau der Gas- und Kohlekraftwerke. Die volatilen Energien von Sonne und Wind sind gut. Aber wenn mal so Wetter wie jetzt bei uns hier, es ist Nebel, ziemlich dunkel und kaum ein Wind, dann funktionieren die nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt. Und sie brauchen aber gerade für die Umsetzung einen Haufen Strom, den sie erstmal bereitstellen müssen. Das zweite Problem in dem Zusammenhang ist, dass sie die Leitungen von den Produktionsstätten zu den Häusern bringen müssen. Das geht auf dem flachen Land möglicherweise rein technisch ganz gut. In alten Städten wie zum Beispiel Bamberg, wo sie viele enge Gassen haben, bringen sie kaum noch Leitungen in die Gassen unter, weil die schon voll sind mit Kanalisation, mit Wasser, mit Glasfaser, mit dem bisherigen Strom, mit Gas, mit Fernwärme. Und da in so einer kleinen Gasse bringt es kaum mehr was unter, geschweige denn, dass sie in dem Altstadtbestand irgendwo eine Wärmepumpe vernünftig am Haus oder im Haus installieren können, weil kein Platz da ist.
Abgesehen davon, ließe sich die Wärmepumpe denn überhaupt flächendeckend einbauen? Ich denke da auch an Altbauten mit mehreren Etagen, generell Mehrfamilienhäuser. Wie sieht's da aus?
Das wird vor allem beim Altbaubestand außerordentlich schwierig, weil sie ja neben den rein örtlichen Begrenztheiten, also vom Platz her, auch noch mit dem Denkmalschutz zu tun haben. Sie können also jetzt nicht wie bei einem Neubau zum Beispiel, wenn Sie im Haus keinen Platz haben, das Ding aufs Dach stellen oder irgendwo in den Vorgarten, weil in der Altstadt haben Sie keinen Vorgarten, aufs Dach könnten Sie stellen, aber da gilt entweder der Einzeldenkmalschutz oder der Ensembleschutz, also können Sie es dort auch nicht hinmachen. Und in den Häusern ist kaum Platz dafür, also ich sehe das sehr problematisch.
Viele Menschen haben sich auch in den vergangenen 10, 20 Jahren, weil es eben Mode wurde, eine Gasetagenheizung angeschafft oder hatten die möglicherweise schon. Bedeutet das nicht, wenn auf der einen Seite viele Wärmepumpen angeschafft wurden, auf der anderen Seite ja dann immer weniger Leute Gas beziehen, dass es für die, die auf Gas weitersetzen, auch deutlich teurer wird?
Das wird es auf jeden Fall. Nicht nur wegen des Umstandes der Verkleinerung des Marktes, sondern auch deswegen, weil die Politik ja bewusst auf den Gaspreis und auch auf den Ölpreis und diese ganzen Energieträger, CO2-Steuern und andere Abgaben draufsattelt, um es künstlich zu verteuern. Das heißt, die Leute werden doppelt abgestraft.
Sie haben es gerade schon gesagt. Also die Heizkosten sind seit 2021 um über 80% gestiegen. Die CO2-Preise klettern, müssten jetzt bei 55 Euro die Tonne liegen und auch die Netzgebühren explodieren. Welche Auswirkung hat denn das alles auf Mieter und Eigentümer auch perspektivisch gesehen?
Ja, es ist durchaus problematisch für die Mieter. Auf der einen Seite sind die Heizkosten im Endeffekt schon eine dritte Miete, muss man sagen. Sie haben die Netto-Kaltmiete, sie haben die übrigen Nebenkosten, Versicherungen, Steuern, Wasserabgaben und so weiter. Und dann haben sie die Heizkosten. Und das ist für viele Leute kaum noch bezahlbar. Auf der anderen Seite, gerade bei den kleinen Vermietern, die halt neben ihrem eigenen Häuschen vielleicht noch eine Wohnung zur Altersvorsorge haben, die sie vermieten, die müssten da investieren, können die Investitionskosten aber nur zu einem geringen Teil, wenn überhaupt, umlegen auf den Mieter. Dann überlegen die sich ja, vermiete ich denn überhaupt noch? Oder lasse ich es nicht lieber leer stehen? Dann habe ich keine Scherereien und keine Kosten. Also das kann auch ein Effekt sein und der ist wahrscheinlich kaum bedacht.
Dann frage ich doch mal ganz salopp, warum hat die Politik das so katastrophal vermasselt? Was ist Ihre Einschätzung?
Weil meines Erachtens hier eine bestimmte Ideologie im Vordergrund stand. Man wollte unbedingt die eierlegende Wollmilchsau des Klimaschutzes für den Heizungsbereich erreichen und hat alles nach dieser Maßgabe ausgerichtet und hat aber die pragmatischen, auf den realen Erfahrungen basierenden des früheren Gesetzes nicht mehr übernommen, sondern es nur noch dahin ausgerichtet und auch sehr viele Strafschrauben angezogen für Leute, die dann möglicherweise versuchen, dass die in den Vorgaben des Gesetzes nicht nachkommen wollen.
Schauen wir doch nochmal auf die kommunale Wärmeplanung. Großstädte sollen die ja bis Juni 2026 vorlegen müssen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ich höre, dass das außerordentlich schwierig ist. Und zwar auch deswegen, weil es nicht genügend qualifiziertes Personal gibt, das für alle Städte, die da in dem Kanon drin sind, überhaupt diese Planungen rechtzeitig erstellen können. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Städte diese Frist reißen wird.
Förderprogramme decken aktuell höchstens 70% der Kosten ab, werden aber 2026 gekürzt und bleiben ohnehin ein bürokratischer Albtraum. Reicht das alles überhaupt oder beweist es, wie die Wärmepumpe, eine Illusion für eigentlich eine Politikkaste ist?
Eher Letzteres, würde ich sagen. Denn auf der einen Seite bürdet man hohe Kosten auf. Die will man wieder durch Steuergelder abfedern, aber nur zum Teil. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und ich sehe nicht, dass das so funktioniert, wie es soll. Denn wenn es sich rechnen würde, sagen wir mal, marktwirtschaftliche Prinzipien hier angewandt, würden das die Hauseigentümer, Wohnungseigentümer sicherlich gerne sofort machen, wie in der Vergangenheit auch. Aber es sind halt Vorschriften da, die sich eben nicht rechnen. Und deswegen scheut jeder vor den Investitionen zurück, wenn er nur draufzahlen muss.
Nun ist das mit Vorschriften ja so eine Sache. Experten prognostizieren, dass ein Großteil der Haushalte das Gesetz einfach nicht mitmachen möchte. In Südeuropa ist das ja vielfach schon gang und gäbe. Da wird das einfach ignoriert, die Umsetzung. Ist das im durchorganisierten Deutschland auch denkbar?
Vor 20 Jahren hätte ich Ihnen gesagt, nein. Heutzutage bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, wenn ich mir bei der Migrationspolitik und der Rechtslage, die da gilt, es anschaue, was eigentlich Recht ist und was man umsetzt und was nicht, kann man sich schon überlegen, ob das dann noch durchgesetzt wird. Aber ich befürchte halt, weil man Immobilienbesitzer immer schön greifen kann, denn die können ja nicht abhauen, sondern die haben ja ihren Platz fest in der Erde gemauert, wie man so schön sagt, dass man da auf jeden Fall versuchen wird, die Sanktionen greifen zu lassen und dann die Bußgelder auszusprechen.
Abschließend, Herr Brändlein, der Koalitionsausschuss war erst kürzlich, es wird wohl weitere geben, die sich auch mit der Wärmeplanung befassen. Wenn Sie da mit am Tisch sitzen könnten, am Kabinettstisch, was würden Sie den Herrschaften dort raten?
Ich würde Ihnen raten, gehen Sie mal raus aufs flache Land, fragen Sie mal die kleinen Mieter, fragen Sie mal die kleinen Vermieter, wo der Schuh drückt und wie Sie es umsetzen können. Und dann hat man eine reelle Einschätzung und dann kann man diese Vorgaben, so wie sie hier aus dem Idealbild der Ideologie geformt wurden, gar nicht produzieren. Dann wird man hergehen und sagen, okay, wir wollen künftig andere Heizungssysteme haben. Das kann man als Vorgabe machen. Wir können Anreize setzen, dass Bestimmtes umgerüstet wird, aber wir geben keine konkreten Vorgaben vor und vor allem wir berücksichtigen den großen Altbaubestand gerade auf dem flachen Land. Oftmals habe ich den Eindruck, man sieht das nur aus der großstädtischen Perspektive und vergisst das Land, das ganz anders strukturiert ist als die Großstadt.
Sagt Dr. Thomas Brändlein, Landesvorsitzender des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbands. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich bedanke mich für dieses Interview und wünsche auch noch einen schönen Tag. Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das Bündnis Sarah Wagenknecht steckt in der Krise. Einst vielversprechend und mit einer deutschlandweit bekannten Galionsfigur gestartet, heute eine Partei in der Selbstfindung. Neuer Name, neue Spitze und weiter die Hoffnung, vielleicht doch noch in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Wie eine mögliche Neuausrichtung aussehen könnte und wo die größten Hürden liegen, das bespreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Michael Lüders, stellvertretender BSW-Bundesvorsitzender. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Lüders, der Parteitag des BSW in Magdeburg vor gut einer Woche markiert einen wichtigen Wendepunkt in der noch jungen Parteigeschichte. Die Gründerin verlässt die Spitze. Welche Rolle soll Sarah Wagenknecht in Zukunft für Sie noch spielen?
Sarah Wagenknecht wird in Zukunft die Grundwertekommission leiten. Das ist diejenige Kommission, wo die Inhalte abgestimmt werden und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sarah Wagenknecht wird also weiterhin eine wichtige inhaltliche Rolle spielen. Aber die Last wird jetzt auf verschiedene Schultern verteilt. Es war ja auch von Anfang an die klare Ansage von Sarah Wagenknecht, dass die Partei nur vorübergehend zu Beginn ihren Namen tragen werde, dann aber die Partei eine neue Richtung nehmen wird mit einem neuen Namen und natürlich mit einem größeren Gremium die Last von einer Person zu nehmen.
Einige Beobachter vermuten, dass Wagenknecht als Vorsitzende einer neuen BSW-Grundwertekommission die Partei vielleicht noch viel besser steuern könnte, weniger Tagesgeschäft, dafür Einfluss auf die Werte und auch die Ziele der Partei. Was entgegnen Sie dem?
Sarah Wagenknecht wird natürlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen und sie ist weiterhin eine entscheidende Impulsgeberin. Aber die Partei ist mittlerweile vielseitiger aufgestellt, also es sind mehrere Personen beteiligt an der Formulierung von Grundsatzpositionen und auch mit Blick auf das öffentliche Wirken der Partei. Es gibt jetzt eine größere Pluralisierung. Das ist der Weg, den die Partei gehen wird. Das ist auch dringend erforderlich. Es ist ja eben nicht eine One-Woman-Show, so war es nie gedacht. Und nun wird, würde ich sagen, auch eine professionellere Phase eingeleitet, insoweit als in der Vergangenheit natürlich auch Fehler geschehen sind. Es sind einfach auch zu viele Glücksritter und egomane Persönlichkeiten nach vorne gespült werden. Und das ist jetzt doch reduziert worden. Wir haben jetzt klarere Verhältnisse. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir jetzt inhaltlich auch punkten werden.
Im Laufe des kommenden Jahres wird auch der Parteiname dann endgültig geändert in Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Übrigens erst nach den anstehenden Wahlen 2026. Bedeutet das nicht, dass Wagenknecht, die ja bislang das Zugpferd gewesen ist, durchaus doch eine schmerzhafte Lücke hinterlassen wird?
Eine Führungsperson, die dann nicht mehr die alleinige Führungsperson ist, hinterlässt natürlich eine Lücke. Der entscheidende Punkt dafür, dass der Parteiname aber erst einmal bestehen bleibt, ist einfach ein ordnungsrechtlicher. Man muss sich ja, um an Wahlen teilnehmen zu können, entsprechend eine Anzahl an Unterschriften vorlegen können. Das muss eingereicht werden. Von der Wahlprüfungskommission wird das dann überprüft. Und man kann nicht, nachdem man mit dem Namen A angetreten ist bei der Wahlprüfungskommission, mit dem Namen B auf dem Wahlzettel stehen. Das ist wesentlich diesem Umstand geschuldet. Aber natürlich gibt es immer noch sehr, sehr viele Leute, die zu Recht davon überzeugt sind, dass Sarah Wagenknecht eine wichtige und motivierende Rolle spielt, auch unter den Wählern.
Bereits zuvor an der Spitze und auch weiter dort agieren wird Amira Muhammad Ali. Neu hinzu kommt der EU-Politiker Fabio De Masi. Wird es mit ihm jetzt auch eine inhaltliche Neuausrichtung geben?
Die Richtung des BSW ist ja eigentlich sehr klar. Also wenn man den Leitantrag liest und die Prinzipien des BSW, das bedeutet insbesondere, dass das BSW die einzig konsequente Friedenspartei in Deutschland ist. Das BSW trägt den Kriegskurs der Bundesregierung nicht mit. Und wir verstehen uns als eine Partei der Mitte, die sowohl wirtschaftliche Vernunft wie auch soziale Gerechtigkeit zu verbinden sucht. Also etwas plakativ gesagt, wir verstehen uns als die wirkliche Partei der Mitte. Diejenigen, die sich als solche normalerweise bezeichnen, sind ja eigentlich eher, wenn ich so sagen darf, Parteien des Mittelmaßes und der Mittelmäßigkeit. Wir verstehen uns aber als eine Partei der Ausgewogenheit, die vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen von Bedeutung sind, in Einklang zu bringen versucht mit der Frage sozialer Gerechtigkeit.
Welche Rolle wird Fabio De Masi dabei dann künftig spielen? Wird er möglicherweise auch eine neue Galionsfigur oder soll das überhaupt gar nicht wie damals bei Frau Wagenknecht passieren?
Nein, ich glaube, es geht wirklich darum, dass jetzt verschiedene Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit präsent werden sollen auf der Grundlage ihrer Befähigungen, ihrer bisherigen Leistungen. Es wird also nicht mehr nur ein Gesicht sein, das das Bild der Partei in der Öffentlichkeit prägen wird. Inhaltlich sind wir einer Meinung, wohin die Reise gehen soll. Wir sehen mit großer Sorge, dass die bisherigen, die etablierten Parteien doch weitgehend einer Linie folgen. Und es ist eine Linie, die Deutschland wirtschaftlich an die Wand fährt, weil wir viel zu sehr eine Politik betrieben haben mit viel zu hohen Energiepreisen aufgrund einer verfehlten Sanktionspolitik und einer einseitigen Ausrichtung mit Blick auf die USA, die uns jetzt mächtig auf die Füße fällt. Wir wollen eine Politik betreiben, die den wirtschaftlichen und politischen Realitäten weltweit Rechnung trägt, gute Beziehungen zu allen maßgeblichen Akteuren. Dazu gehören allen voran natürlich die USA, China und auch Russland.
Das sind natürlich jetzt auch bundesweite Themen. Im kommenden Jahr haben wir mehrere Landtagswahlen. Womit wollen Sie da bei dem Wähler punkten? Also welches Angebot wollen Sie ihm machen, das er woanders eben nicht bekommt?
Ja, it's the economy, stupid, wie Bill Clinton zu sagen pflichte. Und da hat er natürlich recht. Alles entscheidet sich an der Wirtschaftsfrage. Wir haben mittlerweile große Abstiegsängste bis hinein in die Mittelschichten. Die wirtschaftlichen Rahmendaten sind desaströs. In jedem Monat verliert Deutschland 10.000 qualifizierte Arbeitsplätze in der Wirtschaft. Mehr und mehr kleine und mittelständische Unternehmen können die viel zu hohen Energiepreise und die anderen Probleme, darunter die überbordende Bürokratie, nicht mehr stemmen. Sie gehen pleite. Das alles ist ein Sterben auf Raten. Es stirbt leise der deutsche Mittelstand. Aber es wird sich brachial bemerkbar machen innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre, welche Folgen dieses alles hat. Und die Bundesregierung hat hierauf keine Antworten auf diese Herausforderungen. Und wir werden sehr klar den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln versuchen in den Ländern, dass es hier einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem Regionalen, dem Nationalen und natürlich dem Globalen. Denn der Niedergang der deutschen Wirtschaft begann ja maßgeblich mit der Aufkündigung billiger Energieimporte aus Russland. Dafür mag es zunächst gute Gründe gegeben haben, aber das Ergebnis ist jetzt, dass wir die Abhängigkeit von russischer Energie ersetzt haben durch eine noch viel stärkere Abhängigkeit von US-amerikanischer Energie, die zudem 3 bis 5 Mal teurer ist, als das vorher der Fall war. Und das können wir uns wirtschaftlich auf Dauer nicht leisten, vor allem nicht in Verbindung mit einem abenteuerlichen Aufrüstungskurs der Bundesrepublik Deutschland, die Deutschland im Jahr 2029 rechnerisch gesehen beschert, dass quasi jeder zweite Euro des Staatshaushaltes für Rüstungsfragen ausgegeben wird. Das kann nicht funktionieren.
Das BSW war seit Gründung bei mehreren Landtagswahlen im Osten erfolgreich, in Thüringen und in Brandenburg sogar in der Regierung. Hat diese Regierungsbeteiligung und die damit verbundenen Kompromisse dem Erfolg oder auch dem Ansehen bisher geschadet?
Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich bin der Meinung, dass vor allem die Art und Weise der Regierungsbeteiligung, wie es hier und dort stattgefunden hat, bei vielen Wählern große Irritationen hervorgerufen hat. Das betrifft insbesondere Thüringen. Hier ist nicht verständlich, jedenfalls nicht für größer werdende Teile der Öffentlichkeit, ob man sich wirklich einen Gefallen getan hat, indem man sich so mit einer traditionellen Regierungspartei verbrüdert, verschwistert hat, wie das hier offenkundig geschehen ist. Es gibt ja einiges zu korrigieren am Erscheinungsbild. Und im Rückblick gesehen war es wahrscheinlich nicht übermäßig klug, den Umständen geschuldet, aber vielleicht nicht übermäßig klug, dass eine so junge Partei sofort in die Regierungsverantwortung geht. Ich glaube, es braucht eine gewisse Wachstumsphase. Und diese Wachstumsphase, die haben wir nun versucht, durch diesen Bundesparteitag in Magdeburg in der vorigen Woche so weit abzuschließen, dass wir jetzt wirklich mit einem neuen Personal und vertieften Ideen an die Öffentlichkeit treten werden. Ich glaube, dass es auch eine wachsende Zahl von Menschen gibt in Deutschland, die zwar unzufrieden sind mit dem Status quo, aber trotzdem nicht glauben, dass die AfD wirklich eine Alternative für Deutschland wäre. Denn ihr Programm ist ja eben nicht ein Programm für die kleinen Leute, sondern eher ein Parteiprogramm, das dem Großkapital, wenn ich das so formulieren darf, einen großen Gefallen tut. Es ist ja nicht ohne Grund, dass Elon Musk und andere Milliardäre so viel Zuneigung empfinden für diese Partei. Und hier versucht das BSW klar und deutlich zu vermitteln, wir sind die Partei der Mitte. Wir wollen die Interessen derer wahrnehmen, die ehrlichen Mutes sind, dieses Land voranzutreiben, die jeden Tag ihre Arbeitsleistung erbringen und doch merken, dass die wirtschaftlichen Rahmendaten mehr und mehr bröckeln.
In Sachsen-Anhalt, so sagen es viele dortige BSW-Vertreter, soll bei der kommenden Landtagswahl auch eher auf ein Opposition ausgerichteter Wahlkampf geführt werden. Aber ist Opposition nicht Mist, so wie es Franz Müntefering mal gesagt hat?
Opposition ist Mist, aber zu regieren um jeden Preis kann auch sehr große Probleme mit sich bringen. Es ist ja so, dass laut Umfragen in Sachsen-Anhalt die AfD bei etwa 40% steht. Und das BSW hat nicht die Absicht, als Mehrheitsbeschafferin zu dienen. Das BSW wird künftig mit größerem Selbstbewusstsein, als das möglicherweise bisher der Fall war, eigene Positionen so vertreten, dass wir unseren eigenen Maßstäben genügen. Wir werden ganz gewiss nicht als Mehrheitsbeschaffer für Parteien dienen, die abgewirtschaftet haben, um gegen die AfD in Stellung zu gehen. Wir werden aber auch nicht mit der AfD koalieren, sondern wir werden dort, wo es inhaltlich geboten erscheint, partiell zusammenarbeiten mit der AfD, um sie auf diese Art und Weise eben auch zu entzaubern. Denn es ist eines, Fundamentalopposition zu betreiben und ein anderes, sich an die Regierung zu bewähren.
Das heißt, wo genau positionieren Sie sich in der berühmt-berüchtigten Brandmauerdebatte?
Sehr klar und deutlich, indem wir sagen, dass diese Brandmauer so nicht funktioniert. Sie hat im Gegenteil dazu geführt, dass die AfD immer stärker geworden ist. Man kann nicht mit einer Partei so umgehen, wie das bislang die etablierten Parteien tun, wenn im Osten Deutschlands bis zu 40% die AfD wählen und bundesweit jeder vierte Wähler diese Partei wählt. Dann kann ich nicht diesen Wählern sämtlich bescheinigen, sie seien Faschisten, sie seien Nationalsozialisten, sie seien dieses, sie seien jenes. Man muss sachlich die Frage stellen, warum ist denn die AfD so stark geworden? Das ist ja nicht das Ergebnis eines überragenden Programmes, sondern es ist Ausdruck der größer werdenden Unzufriedenheit, wenn nicht Verzweiflung von wachsenden Teilen der Bevölkerung angesichts des Irrsinns deutscher Politik. Und sehr, sehr viele Bürger in diesem Land haben völlig zu Recht den Eindruck, dass die politischen Entscheider längst in ihren eigenen Wirklichkeiten leben, die wiederum mit der Lebenswirklichkeit des Großteils der Bevölkerung nichts gemein haben. Und anstatt zu fordern, die AfD zu verbieten, was juristisch gesehen ohnehin kaum Chancen auf Realisierung hätte, wäre es sinnvoll, sich der AfD inhaltlich zu stellen und sie zu entzaubern und nicht alles zu dämonisieren und zu verteufeln, was sie fordert. Diejenigen, die diese Partei wählen, sind in ihrer überwältigenden Mehrzahl mit Sicherheit keine Nazis.
Abschließend, Herr Lüders, das BSW wäre bei der vergangenen Bundestagswahl fast ins Parlament eingezogen. Ihre Partei vermutet Fehler bei der Auszählung. Zuletzt hatte die Wahlprüfungskommission des Bundestags aber gesagt, nein, wir sehen keine Gründe für eine Neuauszählung. Wie geht es in dem Fall jetzt konkret weiter?
Am 18. Dezember wird der Bundestag ein weiteres Mal und endgültig wahrscheinlich zu dem Urteil kommen, dass es keinen Anlass gäbe für eine Neuauszählung. Und das BSW wird dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, weil es begründete Hinweise darauf gibt, dass die Auszählungen nicht vollständig korrekt erfolgt sind, dass man sich teilweise zu Ungunsten des BSW verzählt hat. Dieses gilt es zu korrigieren. Ob das Bundesverfassungsgericht dieser Linie folgt oder nicht, bleibt abzuwarten. Das ist eine völlig unbekannte Frage. Aber es wäre schon sehr, sehr fragwürdig, wenn es an 9.500 Wählerstimmen scheitern sollte, denn schon eine geringfügige Nachzählung in Teilen der Wählerschaft hat ja schon auf sehr begrenztem Raum 4.500 zusätzliche Stimmen ergeben und Schätzungen zufolge würde das BSW wahrscheinlich bis zu 30.000 Stimmen mehr bekommen, würde noch einmal ausgezählt werden. Es ist einfach nur die Frage, ob die Regierenden bereit sind, diesen Weg zu gehen. Denn käme das BSW in den Bundestag, hätte Kanzler Merz keine Mehrheit mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass es politische Kräfte gibt in diesem Land, die daran kein Interesse haben, dass dann eine solche Situation herbeigeführt wird.
Sagt Michael Lüders, stellvertretender BSW-Bundesvorsitzende. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Chile gibt es einen politischen Richtungswechsel. Bei den Präsidentschaftswahlen hat eine breite Mehrheit für den rechtskonservativen José Antonio Kast gestimmt. Hierzulande wird das in Medien und Politik mit blankem Entsetzen quittiert. Sind die Bürger im Süden des amerikanischen Kontinents etwa auf einen ultrarechten Populisten hereingefallen? Und was wird sich in dem 20-Millionen-Einwohner-Land nun ändern? Ich frage nach bei unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Lima, Peru.
Herr Bauer, mit welchen Versprechen war denn José Antonio Kast in den Wahlkampf gezogen?
Ja, im Zentrum des Wahlkampfes in Chile stand ganz klar die unkontrollierte Migration und das Verbrechen. Chile hat in den letzten 10 Jahren eine unglaubliche Migrationswelle erlebt. Das sind vor allem Venezolaner, also Flüchtlinge aus der Katastrophe von Venezuela. Und die haben eben auch mit sich eine Dimension des organisierten Verbrechens mit sich gebracht, die Chile bislang nicht kannte. In Chile sind das etwa 340.000, die Kast jetzt deportieren will. Er spricht von einer Mauer im Norden gegen Peru und gegen Bolivien, wo diese Migranten herkommen. Und da hat sich jetzt Kast durchgesetzt, und zwar ganz klar mit 58% der Stimmen gegenüber einer Kandidatin, die eine ganz klare linke Politik vertritt.
Zu ihr kommen wir gleich noch. Zunächst noch einmal zu den deutschsprachigen Medien. Da erfahren wir vor allem in diesen Tagen, dass Kast ein stramm rechter Anwalt ist, dessen Vater ein aus Deutschland eingewanderter früherer Wehrmachtsoffizier war. Wofür haben ihn denn dann die Chilenen gewählt? Oder stimmt das möglicherweise so nicht?
Sein Vater war tatsächlich ein Wehrmachtsoffizier, wahrscheinlich auch ein Nazi. Aber was hat das mit seinem Sohn zu tun? Das zeigt einfach das primitive Niveau. Diese Bezeichnung, dieser Ultrarechter oder Rechtsextremer, das ist einfach ein Rechtskonservativer. Und ich habe den Wahlkampf in Chile jetzt ziemlich verfolgt und das war wirklich ein höchst anständiger, ein harter Wahlkampf, aber man hat wirklich mit Argumenten gefochten und ebenso diese primitiven Anschuldigungen oder diese primitiven Unterstellungen, die sind da weitgehend ausgeblieben. Und was ich wirklich ganz großartig fand, also nach diesem wirklich erdrückenden Wahlsieg hat der regierende Präsident Gabriel Boric, also ein in der Wolle gefärbter Linker, auch er, der hat dem Sieger sofort gratuliert, hat ihn persönlich angerufen, öffentlich alles Gute gewünscht und auch Jeanette Jara, also diese Kommunistin, ist noch in das Wahlkampfzentrum von Kast persönlich hingefahren, um ihm da die Hand zu drücken und ihm für seinen Sieg zu gratulieren. Ich meine, man stelle sich vor, in Deutschland würde ein deutscher Kanzler einem AfD-Politiker zu seiner Wahl gratulieren. So viel Größe, das gibt es in Deutschland nicht mehr. Und wenn irgendwo die Demokratie bedroht ist, dann sicher nicht in Chile.
Die Gegenkandidatin Jeanette Jara ist ja eine erklärte Kommunistin. Sie führte ein Mitte-Links-Bündnis an und wurde auch von der ehemaligen linken Vorgängerregierung unterstützt. Warum hat es bei ihr ihrer Ansicht nach nicht für einen Sieg gereicht?
Ja, ich glaube, was hier passiert, ist wirklich ein grundlegender Richtungswechsel, der passiert in ganz Südamerika, nicht nur in Chile. Also es ist eben nicht nur ein quantitativer Wechsel nach rechts, sondern auch ein qualitativer. Es ist eine Rechte, die viel, viel selbstbewusster auftritt. Und das haben wir jetzt eben zum Beispiel auch bei Milei gesehen. Milei ist ein extremes Beispiel dafür, dass auch die politische Rechte Dinge ausspricht, die man vorher gar nicht auszusprechen wagte. Es gibt hier wirklich einen qualitativen Wandel, eben gerade weil Venezuela zu diesem großen Thema wurde, da wurde wirklich klar, Jeanette Jara hat ja eigentlich ihr Leben lang die Diktaturen in Kuba und in Venezuela immer unterstützt, hat dann jetzt ganz kurz in diesem Jahr vor dem Wahlkampf, hat sie sich dann plötzlich so offiziell, ja, das sei schon nicht so gut, nicht so demokratisch, aber sie hat die kommunistischen oder sozialistischen Regime in Venezuela und Kuba nicht wirklich verurteilt. Und das ist den Menschen natürlich aufgefallen und da musste sie Farbe bekennen und es ist heute die Linke, die in diesem Dilemma steckt. Wir haben diese fürchterlichen Diktaturen, diese Narkodiktaturen in Venezuela und Kuba und da müssen die nun Farbe bekennen und die tun sich sehr schwer damit. Auf der anderen Seite, was ebenfalls auch sehr interessant ist, also Kast hat sich ja ganz deutlich pro USA geäußert, also er ist dafür, dass die USA dort intervenieren, wie übrigens eben auch Milei, wie Noboa in Ecuador, wie Santi Peña in Paraguay. Und von der Linken ist da wenig zu hören, also die murren zwar ein wenig, aber es ist eigentlich eben auch dieser Richtungswechsel, dass eben pro Amerika, pro Trump, dass man da Allianzen mit den Vereinigten Staaten sucht, also die Gemeinsamkeiten mit den Vereinigten Staaten sucht. Das ist wirklich eine sehr interessante, eine grundlegende Richtungsänderung, die wir da beobachten.
Diese könnte ja auch wirtschaftliche Folgen haben. Kast eben als pro-amerikanischer Politiker. Welche Politik gegenüber den USA ist denn mit ihm zu erwarten? Und vielleicht auch, welche Politik gegenüber dem Westen Europas?
Der große wirtschaftliche Player in Südamerika ist ja China. China hat in den meisten Ländern die USA als dominierende Wirtschaftsmacht abgelöst. Und die Chinesen, die haben ja auch strategisch wichtige Assets zusammengekauft, also Bergbau, haben riesige Minen gekauft, Häfen, Infrastruktur, Elektrizitätswerke und die sind da überall in strategischen Punkten drin. Und da versucht nun die Regierung Trump Gegensteuer zu geben, indem sie eben auch den alliierten südamerikanischen Staaten im Freihandel anbietet, präferentielle Zölle und so weiter und eine Partnerschaft auch im militärischen Bereich werden da Partnerschaften angeboten und da gibt es wirklich eine Strömung überall in Südamerika, wo man sagt, ja, wir gehören zum Abendland, wir gehören zum Westen. Die USA, das ist nicht unser Gegner, das ist unser Bruder oder vielleicht sogar unser Vorbild. Stimmt ja historisch auch, dass sich da eben ein neues Bewusstsein herausbildet. Das heißt allerdings nicht, dass man sich völlig von China lossagen wird, sondern man wird da im wirtschaftlichen Bereich einfach versuchen, mit allen Handel zu betreiben. Wie ich gehört habe, sollte jetzt ja eigentlich das Freihandelsabkommen zwischen Mercosur, also den Großmächten Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und der EU sollte da nach 20 Jahren verhandeln, endlich der Freihandelsvertrag unterzeichnet werden. Und jetzt stellt sich aber Frankreich offenbar quer, das kommt doch nicht zustande. Da müssen sich die Europäer schon langsam überlegen, welche Rolle sie da überhaupt noch spielen, wenn sie überhaupt noch irgendeine Rolle spielen.
Ist denn dieser Rechtsrutsch und das Pro-Amerikanische, was wir in vielen Staaten Südamerikas derzeit sehen, Ihrer Meinung nach ein anhaltender Trend oder ein Strohfeuer? Also wird sich die Region dauerhaft politisch neu ausrichten?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein anhaltender Trend ist. Und wenn wir genau hinschauen, hat es ja eigentlich schon mit der Wahl von Jair Bolsonaro in Brasilien begonnen. Er hat dann ganz knapp seine Wiederwahl verloren gegen Lula nach dieser fürchterlichen Corona-Zeit und so und auch durch die Einmischung der Gerichte etc. Das ist eine Geschichte für sich. Und was eben der große Unterschied ist zu früheren Gegenbewegungen, der überraschende Wahlerfolg von Milei in Argentinien. Wenn man aber dann genauer hinschaut, so überraschend war das eben nicht, auch wie für mich Bolsonaro übrigens nicht wirklich überraschend war, denn dahinter steckt wirklich ein Kulturkampf, der schon seit Jahren im Gange ist. Und da geht es eben nicht nur um Wirtschaft und Geld, sondern es geht eben auch um Ideale, also die Ideale der Aufklärung, Demokratie, die Freiheit, eben die Libertären, die Rechten, das sind plötzlich die, die Ideen haben, die Ideale verfolgen. Die linken Modelle haben zumindest hier in Lateinamerika, also fürchterlich versagt. Und da geht es ja eigentlich nur noch darum, Besitzstand wahren und Pfründe zu wahren. Das sind einfach keine Perspektiven. Also ich glaube, das ist ein langfristiger Trend. Und wir haben ja nächstes Jahr jetzt hier in Peru Wahlen. Da bin ich mir fast sicher, dass sich die Rechte da durchsetzen wird. Kolumbien gibt es auch Wahlen. Und dann natürlich das große Showdown in Brasilien, wo sich ja da ein Wahlkampf zwischen Bolsonaro Junior und dem regierenden Lula da Silva abzeichnet. Und das wird dann wirklich spannend sein, weil Brasilien ist die Hälfte von Südamerika. Was dann natürlich auch noch ganz entscheidend ist, ob das Regime von Venezuela fällt. Und wenn Venezuela fällt, dann sieht es dann auch nicht mehr so gut aus um Kuba. Also da stehen spannende Zeiten bevor.
Ja, abschließend, Herr Bauer, blicken wir nochmal auf Venezuela. Dieser Konflikt scheint ja, zumindest medial nehmen wir es so wahr, weiter zu eskalieren. Die USA haben weitere Schiffe auch dort im Meer. Es ist immer wieder die Rede von Toten auf venezuelanischer Seite. Viele Menschen befürchten, dass sich das zu einem auch globalen Brandherd entwickeln könnte. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also bekanntermaßen habe ich ja seit Monaten immer prophezeit, dass die Amerikaner nicht einmarschieren werden in Venezuela, dass dieser Großaufmarsch der US Navy, ein Viertel der ganzen US Navy hat sich da versammelt in der Karibik, dass das vor allem Säbelrasseln ist, aber eben nicht nur. Und mittlerweile hat sich auch herausgezeichnet, welche Strategie Donald Trump da verfolgt. Und man hat ihn wieder einmal mehr unterschätzt, oder? Also ich meine, wenn man sich das vor Augen hält, als erstes hat er mal die Migration gestoppt. Das war eine ganz wichtige Einnahmequelle für dieses Regime. Erinnern wir, die haben 8 Millionen Flüchtlinge im Ausland, die ihr Geld nach Venezuela zurückschicken, Elendsflüchtlinge aus Venezuela. Das ist auch ein riesiges Mafia-Geschäft, dieses illegale Migration. Das hat er mal gestoppt. Dann hat er diese Drogentransporte auf dem Meer gestoppt. Diese Drogen gingen zu einem großen Teil nach Europa, aber ist nicht die wichtigste Drogenroute für die USA. Aber für das Narco-Regime in Caracas war das eine ganz wichtige Einnahmequelle. Die ist jetzt versiegt. Dann hat er Besitztümer über mehrere hundert Millionen beschlagnahmen lassen, die diesem Regime zugeschrieben werden. Da wird es auch langsam eng. Und jetzt eben auch mit diesem Öltanker der Schattenflotte, der da beschlagnahmt wurde. Das trifft ja vor allem das Regime. Das hat jetzt auch zur Folge, dass eben andere Öltanker, die meiden jetzt Venezuela, aber es trifft eben nicht unbedingt das venezolanische Volk, weil, ich meine, was viele nicht schreiben, ist, Chevron ist ganz offiziell bei einem Viertel der Erdölförderungen in Venezuela beteiligt. Dieses Erdöl geht in die USA und es darf nur gebraucht werden für den Import von Medikamenten, Nahrungsmitteln, also dieses humanitäre Food for Oil, dieses Prinzip. Es ist eigentlich eine ziemlich schlaue Sanktionspolitik, die da gemacht wird. Der Luftraum über Venezuela ist auch faktisch gesperrt. Also im Moment sieht es ganz danach aus, dass eben das Regime in Caracas diesen Druck vor allem auch ökonomisch nicht überleben wird. Trump mag keine Militäraktion, vor allem wenn amerikanische Soldaten dabei sterben. Also halte ich nach wie vor für äußerst unwahrscheinlich, dass da einmarschiert wird. Aber es kann schon sein, dass die Tage des Regimes in Caracas gezählt sind.
Eine Einschätzung war das von unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Alle Mann an Deck, bis 2030 greift der Russe an. So ertönt es aktuell säbelrasselnd aus Berlin oder Brüssel. Und da brauchen wir selbstverständlich jeden Mann. Stichwort Wehrpflicht. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Cora Stephan.
Bei jungen Männern trifft die Forderung nach einer Rückkehr zur Wehrpflicht nicht gerade auf euphorische Zustimmung. Die meisten glauben, und das ganze Gerede von der Kriegstüchtigkeit suggeriert das ja, dass sie in diesem Fall demnächst bei Wind und Wetter gegen Russland marschieren müssten. Was schon anderen vor ihnen misslungen ist, den Großvätern und Urgroßvätern, und die waren alle, so will es die Legende, Nazis. Nun fürchte ich zwar, dass es kaum möglich ist, Deutschland neu zu erfinden, als Land, das nicht nur von Verbrechern besiedelt war, sondern auch von großen Gelehrten, genialen Ingenieuren, produktiven Wissenschaftlern, von denen viele jüdische Deutsche waren. Aber das war unter Kaiser Wilhelm, der ja als irgendwie seltsam gilt, und haben die Deutschen nicht 1914 den Großen Krieg angezettelt. Und so weiter und so fort. Deutschland hat besonders bei den Deutschen eine verdammt schlechte Presse. Die britische Propaganda hat hierzulande weit mehr Gläubige als im Vereinigten Königreich selbst, wonach die Deutschen Hunnen und Barbaren sind. Ostdeutschland ist nicht erst nach 2015 Schland geworden. Der Prozess war bereits länger unterwegs, befördert übrigens immer wieder von Geschichtsnarrativen aus der DDR, wo man alles, was böse war, auf Westdeutschland projizierte. Dem man im Übrigen das Wirtschaftswunder bitter übel nahm, also den schnellen Wiederaufbau nach dem verheerenden Krieg. Unsere heutige Bundesregierung hat die Wunde mittlerweile geheilt. Es waren die türkischen Gastarbeiter, die Deutschland wieder aufgebaut haben, sagte Außenminister Johann Wadephul kürzlich über das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei von 1961. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre. Es waren die Vertriebenen und Geflüchteten, auch aus der DDR, die das Land wieder hochbrachten. Also Deutsche. Aber was soll man schon von einer politmedialen Blase halten, wo man bereits beim Vorzeigen der deutschen Fahne Ausfallerscheinungen zeigt und von Patriotismus oder Vaterlandsliebe nicht reden mag. Es ist mehr als nur unglücklich, die Wiederaufnahme der Wehrpflicht mit Kriegsfähigkeit zu begründen. Verteidigungsfähigkeit ist nötig, weshalb man damit aufhören sollte, schlecht zu machen, was jedoch zu verteidigen wäre. Ein Land, das viele Schönheiten hat, ein Land, das wirtschaftlich erfolgreich war, jedenfalls vor dem Missmanagement der politischen Klasse, ein Land, das noch immer weit mehr ist als ein bloßes Siedlungsgebiet für diese und jene. Und wer vom Sozialstaat, von Bildung, Gesundheitssystem und so weiter profitiert, sollte es nicht für unzumutbar halten, auch etwas zurückzugeben. Zumal jetzt bitte keine Wutanfälle, das eine oder andere durchaus für den Wehrdienst spricht. Und zwar nicht nur, weil man dort den Führerschein machen kann, für Pkw und Lkw. In der Grundausbildung lernt man bei der Bundeswehr militärisches Basiswissen wie Waffenkunde, Schießen, Gefechtsdienst, Orientierung und Erste Hilfe, gepaart mit körperlicher Fitness und Disziplin. Insbesondere die letzten Punkte schaden auch im zivilen Leben nicht. Der Männerbund als Mittel zur Selbstdisziplinierung des Mannes. Das war einst bei den Wikingern auf ihren Drachenbooten ebenso der Fall wie bei den Ritterheeren. Auf einem Boot kann man nichts ausdiskutieren. Und die Ritterheere erwiesen sich als probates Mittel, die dritten Söhne vom Plündern und Rauben abzuhalten. Jene also, die weder das Erbe antreten noch in ein kirchliches Amt wechseln konnten und sich stattdessen der ungleich schwierigeren Disziplin des Manövrierens zu Pferde widmeten. Und noch etwas, habe ich mir sagen lassen, spricht für ein bisschen Wehrdienst. Die Rede ist ja gerade mal von 6 bis 11 Monaten. Beim Bund lernt auch der schnöseligste Abiturient Leute kennen, denen er sonst nie im Leben begegnen würde. Keine Bürohengste, sondern Leute, die auch ohne besondere Anleitung ein Gewehr auseinandernehmen können. Und vielleicht wird er danach die Lust auf ein Studium irgendeines der Orchideenfächer verlieren und etwas lernen, das gebraucht wird. Wie nennt es der Pulitzer-Preisträger David Mamet? Er kannte die Welt, weil er sie angefasst hatte. Vielleicht würden viele solcher Kenner das Land wieder auf die Beine bringen.
Sie hörten einen Kommentar von Cora Stephan. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie wie immer auch online auf kontrafunk.radio. Und hier noch ein Programmtipp für Sie. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich begrüßt mein Kollege Markus Fahlefeld heute den Ehrenvorsitzenden der Alternative für Deutschland, Alexander Gauland. Es geht um eine sich verändernde Politiklandschaft und Erlebnisse in nunmehr über 50 Jahren kulturpolitischer Debatten. Heute in Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.